Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlin-Haus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Guten Tag, hier ist das Oberlin-Haus. Hier sind die beiden Vorstände. Ich bin Matthias Fichtmüller.
Und mein Name ist Thomas Neubauer.
Und wir wollen uns heute einer Sache widmen, die ein bisschen, ohne dass wir sie jetzt verschrecken wollen, ein bisschen größer gefasst wird. Man kann sagen, es berührt so ein bisschen das Thema Volkswirtschaft. Jetzt brauchen Sie als Hörerinnen und Hörer nicht sich zurücklehnen und sagen, oje meine, das verstehe ich eh nicht, sondern es geht um ganz praktische Dinge, die uns im Oberlin-Haus und darüber hinaus beschäftigen.
Na, ich bin froh, dass Sie nicht angefangen haben mit, es geht um ein steuerliches Thema, weil dann würden Sie sich wahrscheinlich noch mehr zurücklehnen und sagen, oje, da schalte ich mal direkt wieder ab.
Aber wir haben ganz konkret uns etwas vorgenommen.
Ja.
Miteinander ins Gespräch zu kommen über das, was das Oberlin-Haus und übrigens viele andere Vereine, Organisationen, Stiftungen und übrigens auch kommunale Einrichtungen auszeichnet.
Genau, das Thema Gemeinnützigkeit.
Eigentlich ein wunderbares Wort. Gemein, also als allgemein,
ja.
Und nutzen, nützlich. Zwei schöne Worte zu einem zusammengefasst.
Schnöde in einer Steuergesetzgebung oder einer Abgabenordnung für Steuern zusammengefasst.
Ja, aber das wird okay, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ganzen Steuerparagraphen vielleicht nicht so interessieren. Uns schon als gemeinnützige Organisation, aber die Frage, was ist das eigentlich, Gemeinnützigkeit? Was verbirgt sich dahinter? Auch einige Mythen, die sich darum ranken, versuchen wir mal ein wenig zu liften. Aber zunächst beginne ich wieder mit einer Frage. Herr Neubauer, wir haben das ja in den letzten Podcasts immer mal wieder gemacht. Ich starte mal mit einer Frage. Zahlen Sie denn gerne Steuern?
Oh Gott, ja, Zahlen tut mir generell immer nicht so gerne. Es ist was irgendwie was Schönes. Aber ich glaube, Steuern ist was Sinnvolles und Notwendiges. Also von daher, manche Steuern zahle ich, glaube ich, auch notwendigerweise.
Immer noch nicht so gern. Sie schränken schon ein.
Wer zahlt schon gerne?
Sie schränken schon ein. Ja. Wer zahlt schon gerne Steuern? Ich muss ja ehrlich sagen, ich zahle gerne Steuern. Ich kann das so sagen. Ich freue mich, dass es eine Steuergesetzgebung gibt und dass man am nächsten Jahr dann einen Lohnsteuerjahresausgleich macht. Aber ich habe jedes Mal, wenn man auf den Lohnzettel guckt und da Steuern abgezogen werden, denke ich, wir sind und leben in einem Land, in dem sehr vieles im globalen Vergleich sehr gut funktioniert.
Das stimmt.
Und ganz viele von diesen Dingen werden über Steuern der Allgemeinheit finanziert.
Ja, also von daher, ne, sind wir uns einig, sie sind notwendig und von daher ist es auch gut, dass es sie gibt und was davon finanziert wird, Bildungswesen und so. Da gibt es sicherlich viele Dinge, die besser gemacht werden können, aber ohne Steuern wäre das ja gar nicht möglich.
Und das ist tatsächlich etwas, was uns im Oberlin-Haus berührt. Unsere Arbeit ist in den wenigsten Teilen Steuern finanziert, sondern es ist finanziert durch Beiträge. Krankenkassen, Rentenkassen, das sind ja keine Steuern. Das sind Beiträge, die jede und jeder von uns bezahlen muss.
Na gut, dann, wenn die öffentliche Hand oder die Kommune uns finanziert über Kostensätze, sind wir über einen Umweg dann doch auch über die Steuern
also
finanziert.
Also Sozialleistungen, ja. Die wiederum erhalten zum großen Teil ja die Klienten und Betroffenen selbst. Die sind Empfänger von Sozialunterstützungsleistungen. Seit einiger Zeit wird zum Beispiel für Menschen, die kein eigenes Einkommen haben, unter anderem, weil sie eine Behinderung haben und deshalb auch nicht in die Rentenkasse einzahlen konnten oder in die Pflegeversicherung einzahlen konnten, gibt es Sozialleistungen, die empfängt in der Regel der Klient. Aber vor einigen Jahren ist getrennt worden, die sogenannten Kosten der Unterkunft, KDU, die erhalten dann Einrichtungen, dort wo Wohnraum vorgehalten wird, die erhalten dann die Einrichtungen direkt.
Genau, also und dann ist es wiederum, und die werden wiederum finanziert über Steuern, die die Kommune einnimmt.
Ein Großteil der Einnahmen, wie gesagt, aus Leistungen der Krankenkasse, der Rentenversicherung, gesamte Gesundheit oder ein Großteil des Gesundheitswesens wird so finanziert. Das ist ja etwas, wo wir dann auch in der Gesellschaft wahrnehmen, dass der alte Generationenvertrag nur noch schwerlich funktioniert. Es gibt immer weniger Menschen, die insbesondere, wenn es um Renten geht, durch ein solidarisches Rentensystem die Masse der dann älter gewordenen Menschen und Rentner finanziell mittragen kann.
Und ne, Schulen in freier Trägerschaft werden eben auch über Steuern, wie das Bildungswesen ansonsten auch, finanziert und entwickelt.
Ja. Da gibt es ja eine Trennung, das ist nochmal ganz interessant, dass der eigentliche Bildungsauftrag wird vom Staat, von den Ländern, Bundesländern finanziert, das ist Ländergesetzgebung. Gleichzeitig, jedenfalls in Brandenburg ist das so, dass für die Immobilien der jeweilige Träger zuständig ist. Nun ist das bei einer staatlichen Schule in der Regel die Kommune, die muss also die Schule herrichten, vorhalten und die Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer, der sonstigen Kräfte in der Schule wird durch die Kultusministerien vorgenommen. Das führt dazu, dass freie Träger, ich meine jetzt, wenn ich sage freie Träger, meine ich frei gemeinnützige Träger, wir sind ja beim Thema Gemeinnützigkeit, dass frei gemeinnützige Träger, wie zum Beispiel das Oberlinhaus, die wir für unsere Leistungen in der Schule ja kein Schulgeld nehmen, weil wir über 300 Kinder mit einer Behinderung unterrichten lassen durch unsere Lehrerinnen und Lehrer, dass wir einen Satz bekommen, der nicht vergleichbar ist mit dem, den andere zum Beispiel Schulen in staatlicher Trägerschaft bekommen.
Ja gut, der Aufwand und das Drumherum, was wir in der Schule ja haben, ist ja auch nicht vergleichbar mit dem, was Schulen ohne diesen Förderschwerpunkt
gut, also haben, wer die gleichen Förderschwerpunkte hat wie wir, kriegt den gleichen Satz.
Die gleichen Sätze, ist ja klar. Ja.
Aber in Summe, wenn man alle Kosten, die wir als freier Träger für die Schule haben, kriegen wir deutlich weniger als staatliche Schulen. Und das hat sich in diesem Jahr besonders gezeigt, insbesondere bei der allgemeinen Inflationsrate ist die Steigerung für die Leistungen in der Oberlin-Schule nur um 1% gestiegen.
Ja, und alle kämpfen hier um 10% Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst. Und wir werden hier mit 1%
ja, man kann das nicht
unterstützt.
Man kann das nicht einfordern.
Vorsichtig zu sagen, ne?
Wir haben nur die Macht des Wortes.
Ja, das darum, nutzen wir ja hier.
Darum zu ringen, genau. Dass also auch an Schulen in freier Trägerschaft oder auch Privatschulen gedacht wird, in denen eben Kinder eines Landes unterrichtet werden. Und das ist die grundsätzliche Frage, nicht wer ist der Träger, sondern wird dort gute Bildungsarbeit gemacht?
Ja, aber jetzt ist ja Gemeinnützigkeit nicht nur ein steuerliches Thema, aber eben auch. Jetzt ist nur die Frage, fangen wir mit dem steuerlichen Thema an, um es hinter uns zu bringen?
Na, ich würde
um es nochmal ein bisschen einzuordnen?
Na, ich würde vielleicht, man kommt letztlich darauf, aber eher geschichtlich beginnen. Und wenn, dann kann man ja nur... Können wir beide ja nur über das Oberlinhaus reden, ich jedenfalls.
Ja.
Ich habe da jetzt keine vergleichbaren anderen Dinge. Das Oberlinhaus ist 1871, der Verein, gegründet worden, 3 Jahre später, in Nova Wes oder Babelsberg, am Stadtrand von Potsdam, sind Gebäude errichtet worden und man begann mit den Arbeiten. Und das ist bis ins Jahre 1920, 21 ist das in der Regel spendenfinanziert gewesen. Also alles, was gemacht wurde, die Entstehung eines Krankenhauses, die Arbeit mit Kindern, die eine Behinderung haben, zunächst die Ausbildung von, heute würden wir sagen, Kindergärtnerinnen oder Erzieherinnen, das ist alles, was da geleistet wurde, spendenfinanziert gewesen. Es gab keine Zuschüsse vom Staat.
Ja, und dann gab es noch die Tätigkeit und das Engagement der Diakonissen, die ja sozusagen sich auch mit der Spende ihrer Arbeitskraft und ihres Engagements beteiligt haben an der Leistungserfüllung und Erbringung. Also der Leistung, heute, die im Oberlinhaus und in anderen diakonischen Einrichtungen auch erbracht wurde.
Heute haben wir ja eine sogenannte Personalkostenquote. Ja. Alle Kosten eines Unternehmens zusammen sind im sozialen Bereich eine Personalkostenquote von, keine Ahnung, 60, 70, 70%.
So in dem Dreh.
Diese Leistungen haben in den Aufbaujahren die Diakonissen ja unentgeltlich gebracht.
Ja.
Sie haben Wohnung bekommen, Kleidung, Nahrung, kein Gehalt. Haben gesagt, wir verzichten darauf, wir wollen das nicht. Im Gegenteil, manche Diakonissen haben noch Geld mitgebracht, um im Oberlinhaus Diakonisse zu sein und haben so die Arbeit selbst finanziert.
Ja, ein verrücktes System, ja, dass diese Kraft und diese Energieleistung, die dort erbracht wurde, ja.
Also die Höchstform von Gemeinnützigkeit.
Ja. Ja.
Muss man so sagen. Sie bringen Geld mit, damit sinnvolle, sozial dringend notwendige Arbeit im damaligen Kaiserreich geleistet werden konnte.
Und dennoch wissen wir, dass es auch damals nicht gereicht hat, um alle Bedürfnisse, die Bedürftige hatten, eben dann auch zu erfüllen. Also es hat nie gereicht. Es waren zwar wirklich beeindruckende Unternehmen oder Einrichtungen, die dort entstanden sind und die eine wahnsinnige Arbeit geleistet haben. Und dennoch wissen wir, dass viele eben unter der Armutsgrenze gelebt haben, keine Zuwendung hatten. Also dieses Gefälle war ja auch damals schon immens.
Das ist wahrscheinlich eine Aufgabe, die durch alle Jahrhunderte sich hindurchgezogen hat. Immer, man wird es nie schaffen, all das Elend dieser Welt zu bekämpfen. Dann ist man faktisch in einem idealen Staat, in dem, was Thomas Morus Utopia nannte, also das Gemeinwesen, das konflikt- und problemfrei funktioniert, letztlich das biblische Paradies. Auf Erden ist es ein wenig anders. Tatsächlich in der Entstehungsgeschichte des Oberlin-Hauses war es so, dass immer wieder Bettelbriefe auch unseres Vorgängers Theodor Hoppe da sind, wo er die Vereinsmitglieder aufgerufen hat, die Arbeit dringend zu unterstützen. Es gibt immer wieder Unterstützung oder gab immer wieder Unterstützung vom preußischen Königs- und Kaiserhaus. Die haben diese Arbeit tatsächlich immer wieder auch mit Spenden unterstützt, insbesondere, also nicht die laufenden Kosten, sondern zur Errichtung von Gebäuden.
Die Kirche ist doch auch auf Spenden.
Unter anderem die Kirche, aber nicht nur, auch für andere Gebäude wurden Gelder des Königs- und Kaiserhauses mit dazugegeben. Und das ging so recht und schlecht. Also tatsächlich hat man, wenn dann Geld gesammelt wurde, Geld reinkam, wurde ein Gebäude errichtet. Die Arbeit wurde dann hinterher gemacht. Aber wie gesagt, eine Gruppe von über 300 Diakonissen muss ja auch versorgt werden.
Ja, klar. Ja.
Also es gab Heizkosten, es gab Energiekosten, es gibt Logistik. Es hängt ja so viel drumherum.
Ja, klar. Ja.
Das muss alles mit abgedeckt werden. Und das schafft man dann nicht nur mit Engagement, sondern da brauchte man ganz dringend Geld.
Ja.
Und dann gab es 1918 das Ende des Ersten Weltkrieges, das Ende der Monarchie, die Weimarer Republik. Und dann ist das, was heute Sozialgesetzgebung heißt, ist ja entstanden in der jungen Demokratie, in der Republik. Für Menschen mit Behinderung hieß das damals die Krüppelgesetzgebung. Man hat in besonderer Weise körperversehrte Menschen in den Blick gehabt und letztlich ja schon unter Bismarck die ersten Sozialgesetzgebungen, also dass die Arbeiter eine Gesundheitskasse haben, gibt dem Arbeiter Brot, dass er, wenn er arbeitet, essen kann, gibt ihm eine Sicherheit, wenn er krank wird und gibt ihm eine Rente, wenn er alt wird, hat Bismarck gesagt. Also drei wesentliche Parameter. Und in den 20er Jahren wurde dann für Menschen mit Behinderung die sogenannte Krüppelgesetzgebung entwickelt.
Ja, ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Rahmenvoraussetzung, die sich natürlich auch weiterentwickelt hat im Laufe der Zeit, aber auf die es heute am Ende noch zurückzuführen ist, oder?
Ja, und wo dann tatsächlich über Steuern und Umlagen oder beides die Arbeit finanziert wurde. Und jetzt nähern wir uns tatsächlich dem eigentlichen Begriff des heutigen Tages.
Der Gemeinnützigkeit.
Nämlich der Gemeinnützigkeit.
Ja. Ein steuerliches Privileg im Prinzip, was wir und andere Träger und Organisationen und Gesellschaften und Unternehmen haben, die nach wirklich strengen Vorgaben einen Satzungszweck sich auferlegen müssen, also ihre Tätigkeit beschreiben müssen. Diese Tätigkeit müssen bestimmten Kriterien erfüllen. Und dann fallen sie unter die Gemeinnützigkeit und sind dann von Ertragssteuern befreit. Ja, wir müssen also auf die gemeinnützige Tätigkeit keine Steuern zahlen. Und das ist ja sozusagen das zweite Privileg, was gemeinnützige Unternehmen haben. Wir dürfen Spenden empfangen und dann dem Spender eine Spendenquittung ausstellen, die dann wiederum berechtigt, auch für diesen Betrag steuerbefreit zu sein. Ja, das ist so das Prinzip der Gemeinnützigkeit in unserer steuerlichen Gesetzgebung mal so in 3, 4, 5 Sätzen beschrieben.
Und gleichzeitig hat der Gesetzgeber ganz klar vorgegeben, wenn ihr auf eure Gewinne, da kommen wir gleich noch drauf, die Gewinne, wenn ihr auf eure Gewinne schon keine Steuern zahlt, dann seid ihr verpflichtet, die Erträge eines Unternehmens
ganz genau.
Im Unternehmen zu belassen.
Ja, also das ist sozusagen die Grundbedingung, ja, dass gemeinnützige Unternehmen, dass es gemeinnützigen Unternehmen verboten ist, Gewinne an private Personen oder andere Einrichtungen zu entnehmen, sondern es besteht die Pflicht, Gewinne in einer Mittelverwendung, heißt es dann, kurzfristig dann wiederum dem Unternehmen zuzuführen. Also zu investieren und damit einerseits natürlich die Kosten zu decken, andererseits aber den Gewinnen sozusagen dann eine Vorsorge für die Zukunft zu treffen.
Das Gegenmodell ist auch schnell erklärt. Jemand gründet eine Firma,
ja,
macht einen auch entdeckt, ja, entdeckt oder entwickelt ein erfolgreiches Geschäftsmodell, macht mit diesem Geschäftsmodell gute Gewinne, versteuert diese Gewinne und kann dann das, was nach Steuern übrig bleibt, entweder in sein Unternehmen investieren oder für sich das herausziehen und ganz privat oder persönlich nutzen.
Ja.
Dann ist es nach Steuern, was dann noch da ist, das ist die Möglichkeit in einem rein gewinnorientierten Unternehmen. Und da kommen wir zu dem Begriff der Gewinne. Das ist eine Legende, die immer wieder rumgeistert. Naja, wer gemeinnützig ist,
darf keine Gewinne
machen. Darf keine Gewinne machen.
Da würde ich ja sagen, doch unbedingt müssen wir auch Gewinne machen oder eine Rendite erzielen. Klar, unsere Finanzierungsstruktur ist so, dass also eine Rendite von, weiß ich nicht, 10-20%, was andere Unternehmen eben ihren Aktionären auch versprechen, das ist bei uns in der Finanzierungsstruktur schon nicht gegeben. Also unsere Kostensätze und DRGs sind so ausgestaltet, dass das eigentlich schon nicht klappt.
Also wenn ein Sozialunternehmen solche Gewinne machen würde, theoretisch, dann würde der Staat was falsch machen oder der Geldgeber.
Ja, oder wahrscheinlich wird ordentlich an Personal gespart, was aber wiederum eigentlich gebraucht wird, um die Leistung zu erbringen. Also dann ist irgendwas nicht richtig. Ja? Gleichwohl ist eine Rendite auch für uns natürlich notwendig, denn wir haben ja Investitionen zu tätigen, Ersatzinvestitionen zu tätigen, also das, was wir an Betriebsausstattung haben, dann auch regelmäßig zu überprüfen und zu ersetzen. Wenn wir müssen Immobilien sanieren, instand halten, pflegen. Denkmalpflege ist bei uns Teil der Satzung. Ja? Und das alles kostet Geld. Und klar, die Inflation, also das, was wir an liquiden Mitteln haben, verliert ja auch an Kaufkraft. Da sind wir ja auch nicht vorgefeit.
Das ist ja auch der Unterschied zwischen einer gemeinnützigen Organisation, wie wir es sind, und zum Beispiel dem Staat als Gemeinwesen. Der Staat kann, wenn er eine politische Mehrheit für eine Steuerveränderung hinkriegt, kann die Steuern verändern, kann die Steuern erhöhen und so die Einnahmen auf der Staatsseite automatisch erhöhen. Das hat ist sehr komplex, weil es viele Abwanderungsgefahren und Ähnliches gibt, dass oder Steuerschlupflöcher, dass Firmen oder auch Menschen sagen, wir versuchen das zu umgehen. Aber insgesamt kann der Staat und muss der Staat verantwortlich in der Regulierung der Steuern immer eine langfristige Perspektive haben.
Das stimmt. Und was wir vielleicht auch nochmal als Legende aufgreifen können, natürlich sind wir auch, wenn wir nicht in unserem gemeinnützigen Zweck tätig sind, sondern einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, heißt es dann im steuerlichen Sinn, betreiben, also zum Beispiel eine Cafeteria betreiben, dann sind die Erträge oder die Gewinne aus dieser Cafeteria dann natürlich auch ganz normal zu versteuern. Also es ist nicht so, dass wir komplett mit allen Leistungen steuerbefreit sind, sondern nur mit den Leistungen, die in unserer Satzung festgelegt sind. Und die Satzung muss den Vorgaben der Abgabenordnung auch entsprechen.
Und nun kann auch nicht jede und jeder eine Firma gründen und sagen, ich beantrage mal die Gemeinnützigkeit. Wir sitzen ja hier in den Räumen von Radio Potsdam. Wenn jetzt Radio Potsdam sagen würde, so, wir machen hier, bringen hier nur vernünftige Botschaften in den Äther. Wir wollen auch gemeinnützig werden, würde der Gesetzgeber sagen, nein, das geht nicht. Es würde dann gehen, wenn zum Beispiel hier überwiegend Menschen mit Behinderung beschäftigt wären. Dann wäre nämlich diese Beschäftigung der eigentliche Zweck. Und der Zweck wird umgesetzt, indem man ein Radio betreibt.
Ja.
Das hätte dann einen Gemeinnützigkeitsaspekt. Aber wir haben es ja eingangs angedeutet, es berührt oder ja, es trifft den Kreis einer Volkswirtschaftslehre.
Ja.
Ja. Wie funktioniert eigentlich ein Staat? Wie funktioniert ein Gemeinwesen? In dem Steuern erhoben werden, schon immer. Das haben schon bei den alten Römern wurden Steuern erhoben. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die sogenannte Sekt- oder Schaumweinsteuer erhoben, übrigens um eine Kriegsflotte zu finanzieren.
Okay, hat das gereicht?
Gibt es mit Umwandlungen, nein, gibt es mit Umwandlungen noch bis heute. Mhm. Also es gibt entweder direkte Steuern, die man selber zahlt, oder indirekte Steuern. Mhm. Ein Gemeinwesen, ein Staat muss, wenn er funktionieren will, natürlich auf der Einnahmenseite was haben. Entweder man betreibt große Unternehmen, mhm. wie zum Beispiel der norwegische Staat, der sich an seinen Erdöl- und Erdgasvorkommen sagt, dass die Erträge daraus werden für das Gemeinwesen zur Verfügung mhm. gestellt. Oder wie die allermeisten anderen Staaten, die sagen, nein, wir machen es über eine Steuer.
Ja.
Und so stark und stabil ist dann auch das Gemeinwesen.
Mhm. Naja, und das System, also der Staat ist verantwortlich, dieses System in einer Regulation zu haben, ja, dass es ausgewogen ist und das, was gemeinnützig notwendig ist, dann auch erbracht werden kann.
Und dazu gehört eben auch in Deutschland jedenfalls, der große Aspekt der Gemeinnützigkeit. Ich kann das jetzt mit anderen Ländern nicht vergleichen. In der Regel sind Stiftungen, auch in vielen anderen Ländern gibt es die, und wahrscheinlich auch mit ähnlichen Steuerprivilegien versehen. Mhm. Also das ist etwas, was wahrscheinlich nicht nur in Deutschland so existiert, aber wir können uns ja tatsächlich nur auf unseren Kontext hier beziehen. Mhm. Das Interessante ist für mich die Frage dieses Gemeinwesens, der Gemeinnutz. Was nutzt der Gemeinschaft? Was nutzt einem Gemeinwesen? Mhm. Gesundheit ist ein hohes Gut, Bildung ist ein hohes Gut. Das sind Dinge, wo es relativ unstrittig ist. Arbeit mit Menschen mit Behinderung, Kinder in Kindergärten wird ja zum Bildungsbereich zugerechnet. Also all das, was das Oberlinhaus und viele andere soziale Träger in ihrem Angebot haben, ist per se besteht die Möglichkeit, dort auch mit der Gemeinnützigkeit zu operieren und die Gemeinnützigkeit zu bekommen. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker, der für die Bewohner in einem Umkreis jeden Morgen früh aufsteht, frische Brötchen bäckt und auch ja, dazu beiträgt, dass die Menschen fröhlich und zufrieden am Frühstückstisch sitzen?
Naja, Speiseversorgung oder Versorgung mit Nahrung könnte man ja auch als gemeinwohlorientierte Tätigkeit sehen. Aber das ist sie ja nicht.
Nee, also tatsächlich kommen wir hier ja in eine geradezu moralische Kategorie der Bewertung von Produkten.
Ja.
Ist ein Brötchen, von dem Menschen satt werden, etwas Gutes? Würden alle sagen, ja. Ja, es ist was Gutes, aber die Produktion dieses Produktes läuft dann eben nicht unter gemeinnützigen Aspekt, nur weil das Produkt etwas sehr Lebensnotwendiges ist.
Gut, darum ist es ja auch steuerlich anders bewertet als das Auto.
Ja? Genau.
Das eine wird mit 19% beaufschlagt, der Mehrwertsteuer. Und das, was für unser Leben zwingend notwendig ist, dann mit einem reduzierten Satz von 7%. Also auch da unterscheidet ja der Gesetzgeber ein wenig, was gemeinnützig ist oder zum Gemeinwohl beiträgt und was nicht.
Nun sitzen wir hier in einem schönen kleinen Studio, leben in der wunderschönen Stadt Potsdam, dürfen im Oberlinhaus arbeiten, aber die Grundfrage, ab wann beginnt eigentlich das Lebensnotwendige oder wo endet das Lebensnotwendige und wo beginnt das darüber hinausgeht? Mhm. Ich will nicht den Begriff Luxus benutzen, sondern das, was über das Lebensnotwendige hinausgeht. Bertolt Brecht hat das sehr schön mal formuliert. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Mhm. Wenn Menschen nicht satt werden, dann, wenn das Lebensnotwendige nicht vorhanden ist, dann kann man sich über das andere sehr theoretisch unterhalten. Erst müssen die existenziellen Bedürfnisse des Lebens bedient werden. Und da ist die Frage des Eigennutzes, kommt damit rein. Das ist für mich eine ganz interessante Verbindung. Die evangelische Kirche hat vor vielen Jahren mal eine sogenannte Denkschrift herausgegeben. Die hat den wunderbaren Titel Gemeinwohl und Eigennutz. Es ist überhaupt nicht unanständig, ein eigenes Interesse, einen eigenen Nutzen, also auch Gewinne in einem Unternehmen, hatten wir ja vorhin schon das Thema, erzielen zu wollen und trotzdem gleichermaßen dem Gemeinwohl zu dienen. Und vor uns hier auf dem Tisch im Studio liegt ein dickes Buch von Adam Smith. Das hat er geschrieben im Jahre 1776. Das war ein schottischer Moralphilosoph und der hat ein Buch geschrieben über den Wohlstand der Nation. Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen und den Wohlstand der Nation. Und er wird gern oder wurde gern als so der Erfinder des Kapitalismus beschrieben, was eine völlig falsche Reduzierung ist. Er war Philosoph, Moralphilosoph. Also ihn hat immer umgetrieben, wie funktioniert eigentlich das Zusammenleben von Menschen?
Ja.
Und das in einer Zeit des späten Absolutismus
ja.
und des frühen Kapitalismus.
Mhm.
Und er hat dieses schöne Beispiel gebracht, viel zitiert und sagt, der Bäcker, der Fleischer oder der Schuster, sie verfolgen zunächst nicht übergeordnete moralische Interessen, den Menschen frische Brötchen, gutes Fleisch oder gute Schuhe herzustellen, sondern sie haben einen Eigennutz. Aber über ihren ursprünglichen Eigennutz gibt es sowas wie die unsichtbare Hand.
Okay.
Und die führt dazu, dass ein Gemeinwesen funktioniert und Menschen vernünftig miteinander handeln können und eben auch leben können.
Weil der Bäcker motiviert ist.
Es gut, auch gut zu machen, gut, weil er leben will. Und ihn treibt etwas an, was zunächst erstmal ist es der Eigennutz. Aber daraus entsteht etwas, das größer ist als sein eigenes.
Ja, verstehe.
Sein eigener Antrieb. Heute wird das reguliert über die sogenannte progressive Steuer.
Ja.
Es gibt Spitzensteuersätze. Die sind, kann man streiten, ob die sehr hoch oder sehr niedrig sind. Wer sehr wohlhabend ist, wird wahrscheinlich sagen, die sind enorm hoch. Aber natürlich verdient jemand, der zahlt jemand, der wenig verdient, prozentual weniger Steuern als jemand, der im Spitzeneinkommen ist. Und damit wird privates Engagement, auch Risikobereitschaft, auch Unternehmertum eben nicht ausgebremst, sondern schon auch honoriert. Gleichzeitig aber kann ein Staat, ein Gemeinwesen nur funktionieren, wenn man sich auch um die Schwachen, um die, die kümmert, um die, die nicht aus eigener Kraft, aus welchen Gründen auch immer, dieses leisten können.
Und das steht übrigens, wir haben ja schon ein paar Mal auch über das Grundgesetz gesprochen,
ja.
Das steht übrigens auch im Grundgesetz. Ich habe gedacht, dass der Grundsatz Eigentum verpflichtet eigentlich so eine Volksweisheit ist. Aber in Vorbereitung auf den heutigen Tag steht der dieser Satz genauso im Grundgesetz dran.
Aber
Paragraph 14.
Ist doch toll.
Ja.
Wenn ein Artikel des Grundgesetzes zum umgangssprachlichen.
Zumindest, also so kennt man das.
Ja.
Aber es gibt einen zweiten Satz und den hatte ich jetzt tatsächlich so nicht direkt in Erinnerung. Also Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Also sozusagen der moralische Anspruch, den die Gesellschaft in Deutschland hat, ist schon das Eigentum so verpflichtend eingesetzt wird, dass es auch der Allgemeinheit dienen soll.
Erstens, wie geht sie oder dieses Gemeinwesen mit den Schwachen um? Fallen die durchs Sieb, durchs Rost? Haben sie das Lebensnotwendige und etwas mehr, damit sie auch in ihrer Würde gestärkt werden? Und zweitens, wie geht ein Staat mit seinen Kritikern um? Die Starken, die brauchen diesen besonderen Schutz nicht, sondern es sind die anderen.
Ja.
Und wie kritikfähig ist ein Gemeinwesen, wenn es Menschen gibt, die sagen, wir sehen das aber anders? Und wenn wir die Diskussionen in anderen Städten, anderen Ländern verfolgen, wo politisch unbequeme Menschen einfach weggesperrt werden, jahrelang irgendwo weggesperrt, ohne rechtsstaatliche Grundsätze, dann kann man immer wieder dankbar sein, in was für einem sicheren Staat wir hier leben.
Ja, absolut. Ja. Die soziale Marktwirtschaft, um jetzt wieder zurück zum Thema Gemeinnützigkeit zu kommen, die soziale Marktwirtschaft ist ja auch in einer permanenten Entwicklung und wir haben ja permanent auch das Ringen um öffentliche Mittel. Ja, wir haben jetzt natürlich auch immer Schwerpunkte, die eine gewählte Regierung dann setzt. Jetzt durch die Pandemie sehr hohe Ausgaben im Gesundheitswesen. Dann das Thema Digitalisierung, Bildung ist immer wieder etwas, was gerungen wird, mehr Ausgaben dafür akzeptieren zu können. Ja, jetzt haben wir sozusagen die besondere Situation durch den Ukraine-Krieg und sozusagen die Verteidigungsausgaben. Also der Staat ist ja ständig auch in einem Ringen, um was ist gerade notwendig und was muss weiterentwickelt werden und wo muss man mehr Mittel für aufbringen. Ja, das,
ja, und da gibt es sicherlich auch nach politischer Farbenlehre in der Regierung unterschiedliche Wege, wie das umgesetzt werden soll. Das erlebt eine Organisation, eine Institution wie das Oberlin-Haus seit 150 Jahren durch verschiedene Gesellschaftssysteme. Wir hatten ja vorhin schon einen kurzen Blick in die Geschichte, mit wesentlich spendenfinanziert im Kaiserreich entstanden. Dann kam die Weimarer Republik, also eine nächste völlig neue Regierungsform, eine junge Demokratie, nicht sehr alt geworden, die erste Versuch der Demokratie durch den Nationalsozialismus faktisch okkupiert worden, mit den ganzen Katastrophen bis einschließlich des oder wesentlich des Zweiten Weltkriegs. Dann kam die DDR-Zeit. Und interessant ist im Rückblick, dass sowohl in der Zeit des Nationalsozialismus als auch in der DDR-Zeit das Oberlin-Haus kaum oder gar nicht gewachsen ist. Es wurde auch nicht investiert. Also es gab faktisch 80 Jahre einen Stillstand, der ist aufgebrochen mit der Wende und den Folgen nach der Wende, insbesondere der deutschen Einheit und der Möglichkeit, eine regelfinanzierte Arbeit zu bekommen. Und dann begann in den letzten 30 Jahren eine auch Wachstums- und Bautätigkeit, die dazu führt, dass heute sehr viele Menschen im Oberlin-Haus arbeiten, in diesem gemeinnützigen Setting. Und wenn man das hochrechnet auf ganz Deutschland, wenn man nur die beiden großen konfessionellen Caritas und Diakonie Wohlfahrtsverbände nimmt, dann sind das um die 1,2 Millionen Menschen, die dort arbeiten. Das ist eine richtige Hausnummer. Für diese 1,2 Millionen mit ihren Familien oftmals auch, sind also Einrichtungen der Diakonie und der Caritas und wie gesagt, da zählen die anderen Wohlfahrtsverbände noch gar nicht mit, verlässliche Arbeitgeber.
Ja, und für die vielen Menschen, die in dem Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten, ist Gemeinnützigkeit eben kein steuerliches Thema, sondern eine Frage der Haltung, ein Auftrag, den sie verspüren. Ja? Beruf ist ja auch doch oft auch Berufung, ja? Etwas aus vollem Herzen zu tun. Und wir würden ja auch Gemeinnützigkeit als in unserem Werteverständnis verankern. Ja? Das, was wir tun, machen wir ja mit einer Motivation, dem Gemeinwohl auch dienen zu wollen. Sonst wären wir nicht im Oberlin-Haus tätig.
Ja, und das Interessante ist, dass die Frage der Gemeinnützigkeit ja für die einzelnen Mitarbeitenden in der steuerlichen Geschichte, haben Sie ja gerade angedeutet, überhaupt nicht spürbar ist. Das ist etwas, das die Organisation berührt und trifft und gleichzeitig es keine automatischen anderen Privilegien bedeutet. Also, dass wir die Gemeinnützigkeit oder unsere Vorfahren im Unternehmen die Gemeinnützigkeit gewählt haben, ist eine Wahlentscheidung, aber es ist keine Entscheidung von Privilegien.
Nee, absolut nicht. Ja, genau.
Denn wir müssen uns genauso in den Wettbewerb stellen wie alle anderen.
Ja. Und ich würde noch mal ganz kurz zurück auf das Thema Haltung, ja? Privilegien und Haltung. Unsere Tätigkeit orientiert sich eben an den Bedürfnissen der Gesellschaft und derer in der Gesellschaft, die Unterstützung beim Durchsetzen ihrer Interessen oder ihrer Bedürfnisse bedürfen. Und dafür setzen sich unsere Mitarbeitenden und Mitarbeitenden ein, dafür sind sie tätig in der Schule, in der Kita, im Krankenhaus oder in den Reha-Einrichtungen. Und das ist das, was sozusagen antreibt. Und oft sind wir, oder viele Jahre waren wir deutlich schlechter bezahlt als in der freien Wirtschaft. Und das hat auch nur ausgeglichen der Zweck oder der Sinn, und das hatten wir schon ein paar Mal in unserer Podcast-Reihe, die Sinnhaftigkeit unserer Tätigkeit und das, was uns sozusagen verbindet als gemeinsames Ziel.
Tatsächlich ist es heute so, dass ja keiner mehr, wie damals die Diakonissen, bei uns anklopft und sagt, ich würde gern ohne Lohn in Gehorsam gegenüber den Vorständen ehelos, partnerlos leben und ohne persönlichen Besitz, sondern heute sind wir in eine sehr gute Tarifstruktur eingebunden. Die Kolleginnen und Kollegen in den Leistungsbereichen verdienen in einem guten Tarif nach AVR. Und das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit, von der ich eben gesprochen habe, die uns sozusagen in diesen Markt stellt und mit der wir umgehen müssen, führt dann automatisch auch dazu, dass viele Dinge, die vor 100 Jahren noch ganz anders betrachtet worden sind, auch in der Organisation der Einrichtung, dass die sich so gewandelt haben, dass wir jetzt ein modernes Unternehmen sind, ein diakonisches Unternehmen, und das ist dann automatisch ein gemeinnütziges Unternehmen, das seine Leistungen erbringt und ja, in dem viele Menschen, hoffen wir jedenfalls, sich auch wohlfühlen in dem, was sie machen und wie sie es machen können.
Ja, mit einer hohen Professionalität auch, ja, mit also nicht nur einem Antrieb, sondern eben auch einer hohen Fachlichkeit in allen Bereichen, sowohl in der Betreuung, Pflege oder im Schulwesen, aber eben auch in allen Bereichen drumherum, in der Buchhaltung, in der Immobilienverwaltung und ähnlichen. Brauchen wir auch Mitarbeiter, die eine hohe Fachlichkeit haben und die dann natürlich auch stehen wir dann in einem Wettbewerb zu allen anderen Arbeitgebern in der Region, ob gemeinnützig oder nicht gemeinnützig. Und sicherlich nehmen unsere Mitarbeiter an manchen Stellen eben auch in Kauf, dass die Bezahlung vielleicht ganz so hoch ist wie in anderen Unternehmen. Dafür bieten wir aber vielleicht auch ein Stück mehr Sicherheit und Berechenbarkeit, weil wir einfach auch anders finanziert sind und mit einem anderen Anspruch auch unseren Geschäften nachgehen.
Also das Ringen um den richtigen Weg,
ja,
das beschäftigt uns immer.
Mit jeder, an jedem Tag, aber auch mit jeder Folge in dieser Podcast-Reihe.
Das ohnehin. Und das Ganze eingebettet in ein, wir haben immer wieder den Begriff Gemeinwesen oder in ein Staatswesen, in eine Gesellschaft, in der wir versuchen, dazu beizutragen, dass Menschen gut miteinander leben können, dass, wenn es Konflikte gibt, diese Konflikte gelöst werden und dass gleichzeitig die Sinnhaftigkeit des Tuns eingebettet ist in ein Regulationsrahmen, den die Gesellschaft vorgibt und in dem wir uns als eine gemeinnützige. Und das möchten wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt noch am Ende dieses Podcasts mit auf den Weg geben, dass das ein Antrieb ist, der uns nicht nur gut tut, sondern der unserem Selbstverständnis entspricht. Wir wollen der Gemeinheit, der Allgemeinheit nützen.
Dienen.
Genau.
Ja.
Der alte Begriff des Dienens kommt da wieder. Das war ein bisschen theoretischer Podcast.
Ja, gehört ja auch irgendwie dazu.
Ist auch nicht schlimm. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, wie wir sagen. Und so wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, das ist doch alles alter, kalter Kaffee, kenne ich doch schon längst, dann freuen wir uns, dass wir das nochmal aufwärmen konnten.
War mal aufgewärmter Kaffee. Okay, jetzt.
Ja, jetzt sind die Vergleiche hinken ein wenig. Das mag sein. Na. Aber wir freuen uns gleich auf einen schönen heißen Kaffee. Danken Radio Potsdam.
Für die tolle Unterstützung. Hat wieder Spaß gemacht.
Ja, hat wieder Spaß gemacht. Und merken, dass wir eingebettet sind in eine ganz große, ja bis ins Globale gehendes Verständnis von, wie funktioniert eigentlich eine Gesellschaft. Und das treibt uns an. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch. Im Programm auf Radio Potsdam. Und jederzeit online zum Nachhören unter radio-potsdam.de, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.